Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 20. Januar 2011. Heute mit diesen Themen. Nach dem Tram Bern West, das Tram Region Bern, wie Könitz und Ostermundigen um die Zustimmung der Bevölkerung buhlen. Europas Ostgrenze. Flüchtlinge werden in der Ukraine menschenrechtswidrig behandelt. Ein Volksfest mit nachhaltigen Ansprüchen. Eine Vorschau auf die 11. Tour de Lorraine. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Das Pharmaunternehmen Roche will den Standort Burgdorf definitiv schließen. Der Kanton Bern und die Stadt Burgdorf zeigten sich enttäuscht. Per Ende Januar wird der Betrieb definitiv geschlossen. Produktion und Vertrieb von Insulinpumpensystemen wird an Drittunternehmen ausgelagert. Darüber informierten die Firma Roche und der Kanton Bern heute in einer gemeinsamen Mitteilung. Nachdem Ende November bekannt wurde, dass Roche den Standort Burgdorf schließen will, hat der Kanton Verhandlungen aufgenommen. Laut Kanton setzen sich alle drei Parteien dafür ein, dass nach der Schließung keine Mitarbeitenden arbeitslos sein werden. Neben einem Sozialplan wird die kantonale Volkswirtschaftsdirektion bei Bedarf ein RAF vor Ort einrichten. Roche seinerseits versprach, bei der Auslagerung an Dritte Angebote aus dem Raum Burgdorf und dem Kanton Bern bevorzugt zu behandeln. Der Bundesrat sperrt allfällige Gelder vom gestürzten tunesischen Machthaber Ben Ali. Wenn es Konten gäbe, sollen sie per sofort eingefroren werden, sagte Bundespräsidentin Micheline Galmiret. Damit will man eine mögliche Veruntreuung von staatlichem Eigentum vermeiden. In Tunesien wurde heute ein Verfahren gegen Ben Ali eröffnet. Es soll klären, ob der ehemalige Präsident und seine Familie illegales Vermögen ins Ausland schafften. Weiter hat der Bundesrat veranlasst, auch mögliche Konten vom amtierenden Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, zu sperren. Außenministerin Galmiret sagte, auch die Schweiz habe den Wahlsieg von Oppositionsführer Ouattara anerkannt. Deshalb dürfe der Schweizer Finanzplatz nicht als Hort für möglicherweise illegales Vermögen von Gbagbo dienen. Die Verordnungen zu Tunesien und der Elfenbeinküste traten gestern in Kraft und gelten 3 Jahre lang. Die Behörden der betroffenen Länder haben nun die Möglichkeit, ein Rechtshilfegesuch an die Schweiz zu richten. Der Berner Regierungsrat wirbt für ein Ja zum Gesetz über die Motorfahrzeugsteuer. Er empfiehlt den Berner Stimmberechtigten, die Vorlage am 13. Februar anzunehmen. Mit den Gesetzesänderungen könne man den Kauf von umweltfreundlichen Neuwagen fördern, ist der Regierungsrat überzeugt. Das Gesetz sieht vor, die Steuern für energieeffiziente Fahrzeuge zu senken, ineffiziente Neuwagen hingegen sollen mit einem Steuerzuschlag belastet werden. Gegen diese Vorlage des Berner Grossen Rates hat ein Komitee einen Volksvorschlag eingereicht. Dieser unterstützt die Entlastung von besonders energieeffizienten Autos, will aber keinen Zuschlag für Autos mit schlechter Energieeffizienz. Über beide Vorlagen stimmt der Kanton Bern am 13. Februar ab. Die Grünen Kanton Bern haben ihre Kandidaten für die Nationalratswahlen vom kommenden Herbst nominiert. An der Delegiertenversammlung wurden neben den beiden bisherigen Franziska Teuscher und Alec von Graffenried 24 weitere Kandidierende einstimmig nominiert. Zudem wurden die Parolen für die Abstimmung vom 13. Februar gefasst. Einstimmige Ja-Parolen gab es für die Eidgenössische Initiative für den Schutz vor Waffengewalt und das kantonale Gesetz über die Motorfahrzeugsteuer. Ebenfalls einstimmig haben die Grünen Kanton Bern das Nein zum neuen AKW in Mühleberg beschlossen. Auch die FDP, die Liberalen Kanton Bern haben an ihrer Delegiertenversammlung die Kandidaten für die Nationalratswahl nominiert. Neben den bisherigen Peter Flück, Christa Markwalder und Christian Wasserfallen kandidiert unter anderem auch Thierry Karel. Der Herzchirurg Thierry Karel wurde national bekannt, als er vor 1,5 Jahren Altbundesrat Hans-Rudolf Merz operierte. Für die Volksabstimmung vom 13. Februar hat die Berner FDP folgende Parolen beschlossen. Sie empfehlen, das Gesetz zur Motorfahrzeugsteuer anzunehmen und den Volksvorschlag abzulehnen. Ebenfalls ein Nein empfehlen sie zur eidgenössischen Waffeninitiative. Die Ja-Parole zum neuen AKW Mühleberg hat die FDP bereits im November beschlossen. Und noch zum Wetter. Heute ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Sonnenstrahlen bei frostigen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und so bleibt es auch morgen Freitag und am Wochenende wechselnd bis stark bewölkt mit Schneeflocken. Vor allem am Samstag gibt es aber auch größere Aufhellungen bei Temperaturen um -2 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Knapp einen Monat nach der Inbetriebnahme des Trams Bern-West präsentierte die Berner Verkehrsdirektorin Barbara Ecker gestern eine Machbarkeitsstudie und eine Kostenrechnung für ein neues Tramprojekt. Neu sollen auch die Berner Nachbarsgemeinden Ostermundigen und Könitz mit einer Tramlinie erschlossen werden. 2014 soll der Bau beginnen. 550 Millionen Franken würde das Bauprojekt kosten, mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Mit ungefähr 90 Millionen sollen sich die Gemeinden Bern, Könitz und Ostermundigen daran beteiligen. Das neue Tram müsste die überlastete Buslinie 10 ersetzen. Wahrscheinlich erhält die Stadt Bern eine zweite Tramachse durch die Amthaus- oder Bundesgasse. Fertig soll das Projekt 2018 werden. Ich wollte wissen, wie die beiden Vorortsgemeinden auf die Trampläne reagieren.
Am 12.12.10 war es soweit. Die neuen Tramlinien nach Bümplitz und Bethlehem-Brünnen wurden mit einem grossen Fest eröffnet. Allerdings war die Begeisterung für das Tram Bern-West nicht immer so gross. Die Bümplitzerinnen und Bethlehemer stimmten zuerst mehrheitlich gegen das Tramprojekt. Damit in Ostermundigen eine Trambegeisterung entsteht, organisiert die Gemeinde Foren, wo die Bevölkerung mitdiskutieren kann, wie der Gemeindepräsident Christian Zahler ausführt.
Wir haben mit Anstößerinnen und Anstößern direkten Kontakt gesucht und wenn wir die Leute erreichen, wenn wir ihnen die Argumente erläutern können, dann kommt das Tram gut an. Das ist die Erfahrung, die wir machen, also gut ankommen bedeutet, wir erreichen Akzeptanz für das Tram, vielleicht nicht helle Begeisterung, aber doch die Leute erkennen, dass es sinnvoll ist, ein Tram nach Ostermundigen zu bauen. Und schwieriger ist es bei Leuten, die wir nicht erreichen. Am Stammtisch, da ist es nach wie vor denkbar, dass Leute das ablehnen wegen den Kosten oder aus irgendwelchen Gründen.
Deshalb versucht Christian Zahler weiterhin, möglichst viele Leute für das Projekt zu interessieren. Auch in Könitz bemüht sich die Verkehrs- und Planungsdirektorin Katrin Sedlmeier, die Bevölkerung einzubeziehen.
Wir hatten mehrere öffentliche Informationsveranstaltungen und dort wurden auch kritische Fragen gestellt. Das ist klar, das gibt es immer bei einem so großen Projekt, aber es gibt auch eine positive Stimmung. Ich denke, das ist im Moment offen, wie das in der gesamten Bevölkerung ankommt. Aber ich habe die Stimmung an diesen Informationsveranstaltungen positiv erlebt.
Nicht alle Busse nach Könitz werden ersetzt, aber die Linie 10 nach Schlieren soll zur Tramlinie werden. Das Tram fährt dann in einem weniger hohen Takt als der Bus, dafür wird die Kapazität wesentlich erhöht. Das ist für die Könitzer Gemeinderätin Katrin Sedlmeier nicht das einzige Argument für das Projekt Tramregion Bern.
Das ist zwingend, wenn wir unsere laufenden und geplanten Entwicklungen realisieren wollen. Da sind auch noch Wohnorte geplant, Arbeitsplätze geplant und die Buslinie Nummer 10 ist bereits jetzt am Limit. Es ist eine Chance für Könitz, weil an das Tram bezahlt auch der Kanton und der Bund. Also wir kommen zu einer Straßensanierung, zum Beispiel im Bereich Schwarzenburgstraße von der Gemeindegrenze an bis zum Park Liebefeld. Da haben wir eine Straße, die wir dringend sanieren müssen. Und die können wir im Rahmen dieses Projektes sanieren, zusammen mit Bundes- und Kantonsgeldern.
Auch für den Ostermundiger Gemeindepräsidenten Christian Zahler ist klar, dass neben dem Trambau auch nötige Straßensanierungen verwirklicht werden können. Eine Knacknuss für den Ostermundiger Teil der neuen Tramlinie wird die Steigung hinauf zur Endstation Rüti sein. Dort soll ein Tunnel Abhilfe schaffen. Für Christian Zahler ist klar, der Bus muss ganz ersetzt werden können.
Der Gemeinderat und die Bevölkerung haben eigentlich stets betont, dass es wichtig ist, dass auch das Rüti-Quartier mit dem Tram erschlossen wird. Und daran, denke ich, hält die Behörde und hält die Bevölkerung weiterhin fest. Also es sind keine Varianten vorgesehen oder überhaupt ernsthaft in Diskussion, die Ostermundig nicht in dieser Qualität erschließen würden. Und ich denke, es ist auch wichtig, wenn wir schon eine große Investition übernehmen und hohe Kosten in Kauf nehmen, dann muss auch die Qualität stimmen, die wir dafür erhalten.
Die Projektierung wird nun fortgesetzt. Untersucht wird zudem, warum der Bau viel teurer kommt als ursprünglich geplant. Das Volk kann voraussichtlich in 2 Jahren darüber abstimmen. Ab 2014 soll dann für 3 bis 4 Jahre gebaut werden.
95,6 Rabe Info.
Nicht nur über die Türkei, Griechenland oder das Mittelmeer versuchen Flüchtlinge in die EU zu gelangen, sondern auch über die Ostgrenze. Und auch hier versucht sich die EU mit allen Mitteln abzuschotten. Auch die Schweiz ist als Schengen-Mitglied mitverantwortlich für die Grenzpolitik der EU. Das Border Monitoring Project Ukraine, ein Zusammenschluss verschiedener Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen, hat in den vergangenen 2 Jahren konkret das Verhalten in der Slowakei und Ungarn gegenüber Asylsuchenden überprüft. In einem Ende vergangenen Jahres erschienenen Report erheben sie schwere Vorwürfe. Darüber sprach Philipp Eckstein von Radio Dreieckland mit Mark Speer, einem Mitarbeiter vom Border Monitoring Project Ukraine, und hat ihn gefragt, zu welchen Ergebnissen er bei seinen Untersuchungen gekommen ist.
Wir haben eine Recherche gemacht an der Ostgrenze der Europäischen Union, was ganz konkret bedeutet hat, dass wir Interviews mit Flüchtlingen in der Ukraine gemacht haben, die versucht haben, die Grenze zur Europäischen Union zu überschreiten, insbesondere nach Ungarn und in die Slowakei. Und unsere Rechercheergebnisse haben halt eben ganz klar gezeigt, dass es da zu einem permanenten Bruch internationalen Rechts kommt, und zwar dadurch, dass die Leute es zwar sehr oft schaffen, wirklich in die Slowakei oder nach Ungarn zu kommen, ihnen allerdings nicht ermöglicht wird, einen Asylantrag zu stellen, worauf sie ein Recht hätten, unter anderem nach der Genfer Flüchtlingskonvention, was dann eben zur Konsequenz hat, dass die Leute wieder in die Ukraine abgeschoben werden innerhalb kürzester Zeit und dort dann im Regelfall ein halbes Jahr inhaftiert werden und ja dort keinen Zugang zu Rechtsanwälten haben, es auch keinen Gerichtsbeschluss gibt im Regelfalle, der eine Inhaftierung begründet, und was eben auch ein zentraler Punkt ist, überhaupt keinen Zugang zum Asylverfahren haben in der Ukraine. Es gibt zwar ein Asylsystem in der Ukraine, de facto funktioniert es aber nicht. Also beispielsweise wurden von August 2009 bis August 2010 Asylanträge nicht mal mehr bearbeitet.
Das heißt konkret, es gibt Flüchtlinge, die es auf das Gebiet der Europäischen Union schaffen, also hier jetzt in dem Fall nach Ungarn oder in die Slowakei, und dort dann eigentlich Anspruch hätten, einen Asylantrag zu stellen, der dann geprüft wird, aber ohne dass sie diesen stellen können, werden sie dann direkt umgehend zurück in die Ukraine gesandt.
Genau. Die Leute haben ein Recht, einen Asylantrag zu stellen, und der müsste dann eben auch erstmal geprüft werden. Das passiert aber de facto nicht, und es passiert einfach darüber, dass die Border Guards in der Slowakei und in Ungarn einfach immer behaupten, die Leute hätten keinen Asylantrag gestellt. Und somit sind sie dann als illegale Migranten gelabelt, fallen unter das Rückübernahmeabkommen und werden im Regelfall innerhalb von 24 Stunden in die Ukraine zurückgeschoben. Und was wir halt ganz klar dokumentiert haben, durch unsere Gespräche mit Leuten in der Ukraine, die haben durch die Bank durch alle gesagt, dass sie natürlich einen Asylantrag gestellt haben, der allerdings schlichtweg ignoriert worden ist.
Sie sagen ja, das würde regelmäßig vorkommen. Über welche Größenordnung sprechen wir denn? Wie viele Flüchtlinge versuchen denn tatsächlich über diese Ostgrenze, die Sie jetzt untersucht haben, in die EU zu gelangen?
Also die Schätzungen belaufen sich auf mehrere Tausend jährlich, unter anderem von der IOM. Aber es liegt natürlich in der Natur der Sache bei clandestiner Migration, dass man das nie wirklich valide schätzen kann, weil natürlich auch ganz viele Leute das doch irgendwie schaffen und niemals registriert werden. Und was die offiziellen Zahlen der Rückführungen angeht, wird davon gesprochen, dass es 2009 aus der Slowakei 400 Leute waren und aus Ungarn 100 Leute. Wobei auch ich da dazu sagen muss, dass höchstwahrscheinlich da auch eine relativ hohe Dunkelziffer noch dabei ist, was also bedeutet, dass die Leute einfach sozusagen auf dem kurzen Dienstweg in die Ukraine abgeschoben werden, weil man sich halt kennt an der Grenze und ohne dass das jemals Eingang in offizielle Statistiken findet. Und dazu muss man natürlich dann auch noch die Leute rechnen, die auf ukrainischer Seite von den Border Guards geschnappt werden.
Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie in Ihrem Report systematische Verstöße auch gegen geltendes EU-Recht festgestellt haben und nicht nur gegen EU-Recht, sondern eben auch internationale Verträge wie die Genfer Flüchtlingskonvention, hat Ihr Report in irgendeiner Weise schon, ja, ist da jetzt die Möglichkeit, da auch juristisch gegen diese Staaten vorzugehen oder wird die Europäische Union jetzt auch handeln?
Die Frage ist schwierig zu beantworten. Also zunächst muss man mal sagen, dass nicht nur wir zu diesen Erkenntnissen kommen. Also es wurde auch kürzlich erst ein Bericht von Human Rights Watch veröffentlicht, der im Wesentlichen dasselbe sagt wie wir. Und auch das UNHCR hat immer wieder gesagt, dass es zu diesen illegalen Rückführungen kommt. Aber ob sich durch diese Berichte wirklich was ändern wird, ist natürlich schwer zu sagen. Wie gesagt, die Border Guards behaupten natürlich immer, dass die Leute keinen Asylantrag gestellt hätten. Und dadurch, dass es in diesen Situationen üblicherweise keine Zeugen gibt, also man ist halt eben alleine mit dem Border Guard in einem Raum, ist es natürlich schwierig, das wirklich hundertprozentig nachzuweisen. Was natürlich vielleicht eine Überlegung wäre, ob man bezüglich eines derartigen Falls mal an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht, aber das ist natürlich auch ein Prozedere, was immens viel Geld erfordert und natürlich auch Zeit.
Sagt Mark Speer, Mitarbeiter des Border Monitoring Project Ukraine, einem Netzwerk mehrerer Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen. Weitere Informationen hierzu, wie auch den gesamten hier besprochenen Report, finden Sie auf der Homepage bordermonitoring-ukraine.eu.
Rabe Info 95,6.
Zum 11. Mal findet am Samstag die Tour de Lorraine statt. Ungefähr ein Dutzend Kulturorte in der ganzen Stadt Bern machen beim Großanlass mit und bieten ein sehr vielseitiges Programm mit Konzerten, Theater und Filmen. Wie jedes Jahr findet die Tour de Lorraine in der gleichen Zeit wie das Davoser Weltwirtschaftsforum-Jahrestreffen WEF statt. Einmal mehr also geht es beim Grossanlass in der Lorraine und der Berner Innenstadt nicht nur ums bloße Kulturkonsumieren, sondern auch um politische Ziele. Ein Bericht über den Spagat zwischen Kulturparty und politischer Protestveranstaltung.
Gatspei Earshot, Kasimir Kulenko Orchester oder Amarillo Brillo sind Namen von Bands, die an der 11. Tour de Lorraine das Volksfest zum Kochen bringen wollen. Auch dieses Jahr finden die Veranstaltungen nicht nur in der Lorraine statt, sondern auch im Bollwerk, in der Reitschule und in der Proger Turnhalle. Auf die Frage, ob beim großen Festfeiern auch wirklich die politischen Themen ans Publikum gebracht werden können, antwortet Mitorganisatorin Marina Bolzli.
Also es geschieht nicht immer gleich. Letztes Jahr haben wir Workshops gemacht und ein Antidot, also ein Heft mit politischen Inhalten. In diesem Jahr machen wir auch wieder ein Antidot, das aufliegen wird und das jetzt bereits auch aufliegt in den Weizen, die dabei sind. Und dort haben wir wirklich zum Thema Gemeingüter vom regionalen Aspekt bis zum globalen Aspekt alles dabei. Das ist ein politischer Inhalt. Ferner gibt es auch Filme halt am Abend, die politisch sind, zum Beispiel Water Makes Money oder Performances, die auch extra zum Thema Gemeingüter entworfen wurden.
Es geht sowohl um öffentliche Räume als auch um offene Internetplattformen wie Wikipedia oder die verschiedenen Open-Source-Software-Communities. Die Tour de Lorraine ist eine der vielen Veranstaltungen, die sich als Gegenaktion zum WEF in Davos versteht. Mit dem Thema Gemeingüter sollen Alternativen zu den herrschenden Globalisierungstendenzen aufgezeigt werden. Die Massenproteste gegen das WEF, die noch vor 10 Jahren stattgefunden haben, bleiben heute jedoch aus. Trotzdem veranstaltet David Böhner auch dieses Jahr wieder.
Wenn man vergleicht mit, als wir angefangen haben mit dieser Tour de Lorraine, das war ja im Zusammenhang mit den Protesten in Davos gegen das WEF, die sehr viel beachtet wurden, auch von den Massenmedien. Das war dann so ein bisschen ein Wechselspiel mit der Bewegung. Da war nicht nur eine kleine bestimmte Szene, die protestieren wollte gegen die Leute vom WEF, sondern wirklich einfach eine breite linke Bewegung. Und das ist jetzt heute natürlich nicht mehr so. Andererseits eben hat zum Beispiel die Tour de Lorraine überlebt, es haben andere Projekte sind daraus entstanden, aus dieser Bewegung.
Zudem werden verschiedenste Projekte mit den Gewinnen der Tour de Lorraine unterstützt. Ein solches Projekt, das letztes Jahr lanciert wurde, ist Solitaire. Ein Vertragslandwirtschaftsprojekt. Das heißt, Konsumentinnen werden wöchentlich von Bauern mit Bioprodukten beliefert. Die Konsumentinnen haben faire Preise, die Bauern eine Abnahmegarantie. Eine Win-Win-Situation, die auch noch ökologisch ist. Obwohl in ihrer Publikation dem Antidot-Magazin die Wirtschaftswachstumspolitik in Frage gestellt wird, ist Marina Bolzli begeistert vom Erfolg des Solitaire-Projekts.
Es ist so, dass eigentlich Wachstum herrscht bei Solitaire, also dass dieses Projekt größer geworden ist und auch größer wird, dass es bis jetzt 150 Haushalte umfasst, die es beliefert und bis im Sommer eigentlich 300 beliefern möchte. Und das ist doch schon auch ein politisches Gewicht, an das nicht mehr ignoriert werden kann von anderen.
Auch in diesem Jahr erhofft sich Tour de Lorraine Mitorganisator David Böhner einen Gewinn.
Wir arbeiten alle unentgeltlich, also niemand von uns verdient einen Rappen mit der Arbeit, die wir machen. Und der gesamte Gewinn kommt dann in diese Vereinskasse. Und da gibt es einen Vorstand und der trifft sich vierteljährlich und dann können verschiedene Organisationen, Projekte können da einen Antrag stellen, wenn sie eine Unterstützung brauchen für ein bestimmtes Projekt, für einen bestimmten Anlass. Und so wird dieses Geld im Laufe des Jahres verteilt.
Da das Weltwirtschaftsforum WEF wohl auch nächstes Jahr wieder ihr Jahrestreffen in Davos abhalten wird, ist davon auszugehen, dass auch die Tour de Lorraine ihre Erfolgsgeschichte weiter fortsetzt.
Das Detailprogramm der Tour de Lorraine kann auf der Internetseite www.tourdelorraine.ch nachgelesen werden. Dort können sich auch Freiwillige melden, die für ein Gratisticket 2 Stunden beim Fest mithelfen möchten. Mehr zum Thema Gemeingüter gibt es im Rabe Info morgen Freitag um 11.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 20. Januar 2011. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion war Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.